Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gracias, Pedro.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Dienstagsausgabe von Zip FM. Die kommende halbe Stunde ist zusammengestellt von Radio Dreieckland aus Freiburg. Die Themen sind folgende. Die Parteien im Bundestag haben sich darauf verständigt, die NSU-Thematik mit Hilfe eines Untersuchungsausschusses zu bearbeiten. Dennoch ist viel offen bezüglich der Verquickung mit dem Verfassungsschutz. Aber ob es was bringen wird? In Mexiko-Stadt wird versucht, Kindern ihre Rechte zu zeigen und ihnen damit Alternativen zu ihrem häufig gewaltgeprägten Alltag aufzuzeigen. Thema Wirtschaftskrise. Wirtschaft prägt die gesamte Gesellschaft. Damit muss in einer Krise auch geschaut werden, was noch in Gefahr ist. Wir schauen aufs Thema Bürgerrechte. Und am Ende unserer Sendung beschäftigen wir uns mit einem Teil von Atomkraft, der häufig verschwiegen wird. Den negativen Folgen vom Uranabbau. Bisher wurden keine ernsthaften, als sinnvoll zu erachtenden Konsequenzen gezogen aus dem Desaster mit dem NSU. Eine Datei gibt es mehr, ein paar Reden mehr. Doch weder gab es Rücktritte, noch wurde die Strategie der V-Männer in Nazi-Strukturen überarbeitet. Stattdessen wird weitergeschaut, ob der Feind nicht eigentlich doch links sitzt. Am vergangenen Freitag nun hat der Untersuchungsausschuss des Bundestages seine Arbeit aufgenommen. Dabei bleibt es zumindest fraglich, ob die Arbeit und die Erkenntnisse der Geheimdienste gänzlich auf den Tisch kommen. Unabhängig davon wäre eine konsequente gesellschaftlich breitgetragene Auseinandersetzung zu der Wirkmacht rechtsextremistischer Strategien und rassistischer Tendenzen in unserer Gesellschaft nötig. Das fordert David Begrich, Rechtsextremismus-Experte vom Miteinander e.V. Radio Korax aus Halle hat mit ihm gesprochen.
Der Untersuchungsausschuss ist der erste Untersuchungsausschuss in der Geschichte des Bundestages, der einstimmig eingesetzt worden ist. Das heißt, damit verknüpfen sich die Hoffnung, dass er eben nicht nur zum Kampfinstrument entweder der Regierung oder der Opposition wird. Aber ich glaube, das Problem liegt tiefer. Denn der Bundestagsuntersuchungsausschuss hat natürlich einerseits weitreichende Kompetenzen, was die Vorladung von Zeugen angeht. Ob diese Zeugen dann allerdings auch das auf den Tisch des Hauses legen, wonach die Abgeordneten sie fragen, das darf mit getrost bezweifelt werden. Das liegt an verschiedenen Aspekten. Der eine Aspekt ist, dass die beteiligten Bundesländer, also Thüringen und Sachsen, selber Untersuchungsausschüsse eingesetzt haben und natürlich die Bereitschaft der Bundesländer gegenüber dem Bund sozusagen Kompetenzen an den Bundestag abzugeben und seien es nur Auskunftskompetenzen, wahrscheinlich sehr gering sein wird. Das andere ist, es gibt eine Bund-Länder-Kommission, die parallel untersuchen soll, was schiefgelaufen ist, beziehungsweise was die Ursachen für diese Entstehungsgeschichte der NSU ist. Und es gibt einen Sonderermittler im Thüringer Landtag oder im Auftrag des Thüringer Landtags, der auch noch einen Bericht vorlegen soll. Das heißt also, es wird hier so etwas wie eine Konkurrenzverhalten der politischen Institutionen um Zeugen, um Akten etc. geben. Und es kommt natürlich noch etwas hinzu, dass die Rolle der Geheimdienste, sprich des Verfassungsschutzes, sowohl des Bundesamtes als auch des Landesamtes für Verfassungsschutz aufzuklären, sehr schwierig sein dürfte. Geheimdienste sind immer sehr vorsichtig damit, alles auf den Tisch des Hauses zu legen, was sie in den vergangenen Jahren gemacht haben. Und ich glaube, wir werden erleben, dass der Untersuchungsausschuss sehr intensiv darum ringen wird, dass die Zeugen, die kommen, auch was sagen, beziehungsweise die Geladenen auch wirklich kommen, um also eine klassische Formel aus vorangegangenen Untersuchungsausschüssen zu verwenden. Das heißt also, lange Rede, kurzer Sinn, ich fürchte, das wird eine richtig harte Arbeit, die dieser Untersuchungsausschuss leisten muss. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die gewünschten Ergebnisse, nämlich die Tatsache herauszubekommen, ob und in welcher Weise die Geheimdienste in die Entstehungsgeschichte der NSU bzw. auch ihr Fortbestehen involviert sind, ob das wirklich das Licht des Tages erblicken wird.
Ursprünglich hieß es mal der Untersuchungsausschuss des Bundestages, ne? Das kommt fast einem Gremium eines Gerichtes gleich. Das heißt also, wenn man dort vorgeladen ist, dann ist es unter Strafe verboten, zum Beispiel Meineid zu begehen, Sachen zu verheimlichen oder aber zu lügen. Jetzt hast du angesprochen, der Geheimdienst kann ja damit irgendwie unter Umständen machen, was er will. Wie schätzt du die Möglichkeit ein, oder beziehungsweise was bräuchte es denn zusätzlich, um zum Beispiel mit dem Verfassungsschutz, ob Bund oder Landesamt, tatsächlich in medias res gehen zu können?
Ich glaube, man darf sich keine Illusionen machen. Die Reichweite des Untersuchungsausschusses ist gegenüber den Beharrungskräften eines Geheimdienstes gering. Das heißt nicht, dass wir nichts erfahren werden. Ich glaube schon, dass der Untersuchungsausschuss das ein oder andere Detail zutage fördert. Es kommt aber ganz entscheidend darauf an, dieses Detail oder diese Details in einen größeren Kontext einzusortieren. Und damit kommt eine ganz andere Frage ins Spiel, nämlich die Frage der den Untersuchungsausschuss begleitenden gesellschaftlichen Debatte. Die sehe ich im Moment nicht. Ich glaube, dass der Untersuchungsausschuss, wenn er so läuft, wie er jetzt konstruiert ist, sozusagen nur die Frage stellt nach den Defiziten in der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik, also der Kooperation von Geheimdiensten und Polizei und so weiter. Das mag für die regierungsamtlichen Stellen vom vordringlichen Interesse sein. Für die gesellschaftspolitische Debatte über Rechtsextremismus ist es überhaupt nicht erheblich. Da sind ganz andere Fragen erheblich, nämlich die Frage der Reichweite von rechtsextremer Gewalt, die Frage der gesellschaftlichen Entstehungskontexte der NSU, die Frage der Reichweite von Rassismus. Das alles sind Themen, von denen ich fürchte, dass sie bei dem Untersuchungsausschuss nicht oder nur eingeschränkt auf den Tisch kommen. Und das heißt, hier müsste es eigentlich gesellschaftliche Akteure geben, die zeitgleich so etwas wie einen unabhängigen Untersuchungsausschuss ins Leben rufen, der eben nicht regierungsamtlich bestellt ist, sondern der sich aus unabhängigen Expertinnen und Experten zusammensetzt, die öffentliche Anhörungen durchführen zur Frage der Lage der extremen Rechten in der Bundesrepublik, aber auch zur Frage von Rassismus. Und da muss man mal gucken, ob sich ein solches Parallelgremium, das tatsächlich auch Öffentlichkeit schafft, bilden kann.
Dabei wäre es vermutlich in einem solchen Gremium, was du dir gerade vor oder uns vorgestellt hast, gar nicht so unklug, das eben auch so gesellschaftsübergreifend wie möglich zu gestalten, weil das ist ja so ein bisschen die Stärke dieses Untersuchungsausschusses. Das wird ihm zumindest unterstellt, dadurch, dass alle den wollen und Vertreter verschiedener Parteien da in dem Untersuchungsausschuss sich wiederfinden, geht es ja um eine gesellschaftlich breit aufgestellte Debatte. Dasselbe gelte ja dann auch für einen Untersuchungsausschuss, der zum Beispiel die wissenschaftlichen Untersuchungen ernst nimmt, die in den letzten Jahren erschienen sind und die auf einen latenten Rassismus oder Antisemitismus in der deutschen Bevölkerung ja mehrfach hingewiesen haben. Die Debatte, die dir da fehlt, wie kann man die denn befördern?
Ja, die kann man nur versuchen zu befördern, indem diejenigen, die in den letzten Wochen erstaunlicherweise ruhig geblieben sind, also ich sage jetzt mal zum Beispiel die Vertreterinnen, Verbände von Migrantinnen und Migranten, dass die sich lauter zu Wort melden. Es hat in der vorvergangenen Woche ein Treffen bei der Bundesregierung gegeben mit der Familienministerin und dem Bundesinnenminister, wo sozusagen ein neues Gremium aus der Taufe gehoben worden ist. Und erstaunlicherweise haben die Migrantenverbände dem zugestimmt. Das wundert mich so ein bisschen, weil wenn man jetzt mal Anfang Februar nimmt, da sind 100 Tage Entdeckung NSU vorbei und zieht einen Strich drunter und stellt die Frage, was ist bisher seitdem in der gesellschaftlichen Debatte geschehen, dann kann man einfach diesen Strich drunter ziehen und sagen, null. Es hat eigentlich überhaupt gar keine Ergebnisse in der gesellschaftlichen Debatte um die Reichweite von Rechtsterrorismus gegeben, sondern wir haben im Grunde genommen in den letzten zurückliegenden 100 Tagen immer nur über die Frage diskutiert. Absurderweise, der Verfassungsschutz hat alles falsch gemacht, geht aber trotzdem gestärkt aus dieser ganzen Debatte hervor. Das ist ein Mechanismus, den man nur dann umkehren kann, wenn man nicht darauf wartet, dass ein Bundestagsuntersuchungsausschuss bahnbrechende Ergebnisse zutage fördert, sondern indem diejenigen, die es selbst betrifft, Migrantinnen und Migranten, aber auch andere gesellschaftliche Akteure, die mit dem Thema beschäftigt sind, sich endlich zusammenraffen und sagen, wir gucken uns das nicht weiter nur sozusagen von der Fernsehzuschauerbank an, sondern wir erheben selber unsere Stimme, stellen klare Forderungen und liefern auch eine eigenständige und unabhängige Analyse der Frage, was ist eigentlich die Situation im Themenkontext Rassismus und Rechtsextremismus in der Bundesrepublik?
Statt diese entscheidenden Fragen zu stellen, beziehungsweise das irgendwie mitzudenken, ist das Erste, was aus diesem Ausschuss im Übrigen gekommen ist, somit zumindest habe ich das deren Presse-Nachrichtentickern entnehmen können, die Äußerungen des Vorsitzenden des Ausschusses, das ist der Herr Sebastian Edati von der SPD, man müsse ein NPD-Verbot jetzt langsam mal in Form gießen. Also eine Formel, die schon lange existiert und immer wieder gekaut wird. Aber was hat denn das deiner Ansicht nach mit dem Ausschuss zu tun?
Naja, also ich meine, das sind natürlich jetzt sozusagen so vorbereitendes Geplänkel. Edati ist insofern schon der Richtige für den Vorsitz des Ausschusses, weil er anders als andere Politikerinnen und Politiker einfach Ahnung vom Thema hat, das muss man ihm lassen. Und man muss jetzt mal gucken, ob die Zusammensetzung des Ausschusses, die Abgeordneten, die da Ausschussmitglieder sind, das ist ja ein 8- oder 11-köpfiges Gremium, ob das zusammengesetzt ist aus Leuten, die nicht nur guten Willen haben, sondern die auch wissen, worüber sie reden. Und da muss man bei Edati ganz klar sagen, der ist jemand, der lässt sich jedenfalls, was das Thema Rechtsextremismus angeht, nicht an der Nase herumführen. Dennoch ist natürlich diese Debatte um das NPD-Verbot, das werden wir jetzt noch ein paar Mal erleben, das ist ein Placebo, das kann man so alle paar Wochen nochmal verabreichen, das wird aber an der Sachlage nichts ändern. Es kann ja auch sein, dass im Mai plötzlich Bundesregierung, Bundestag und Bundesrat mit einem NPD-Verbotsantrag um die Ecke kommen. Das heißt aber noch lange nicht, dass das Verbotsverfahren kommen wird. Und ehrlich gesagt halte ich diese Debatte auch für einen Nebenkriegsschauplatz. Die Hauptschauplatz der politischen Auseinandersetzung muss die Frage sein, welche Reichweite hat Rassismus in dieser Gesellschaft, in dem 10 Jahre lang unter dem Stichwort Dönermorde sozusagen ermittelt werden kann und keiner will es gemerkt haben. Was ist die Rolle und Funktion von Geheimdiensten in einer Demokratie, wenn sie nicht ihre Aufgaben nicht wahrnehmen, sondern sozusagen eigentlich eine Supportstruktur für die Neonazi-Szene darstellen? Und wie will man sich zukünftig eben mit der Problematik von neonazistischen Kernmilieus auseinandersetzen? Diese drei Fragen müssen diskutiert werden und ich hoffe, dass sie eben nicht nur sozusagen in der Medienberichterstattung und im Bundestag diskutiert werden.
Schauen wir nach Mexiko, genauer nach Mexiko-Stadt. Der Stadtteil La Pastora in der Delegación Gustavo Madero ist einer der ärmlichsten Bezirke von Mexiko-Stadt. Er liegt direkt an der nördlichen Grenze zum Estado de México. Im Gegensatz zu den weiter im Zentrum errichteten Siedlungen der Metropole, die allesamt ebenerdig verlaufen, ziehen sich hier die Straßen terrassenförmig den Berghang des Chitiviti hinauf, einem längst erloschenen Vulkan, dessen obere Hälfte vor ein paar Jahren zum Naturschutzgebiet erklärt wurde. Hier, am Fuße des Berges, sind die Räume von Barrio Activo untergebracht. Barrio Activo wurde vor wenigen Jahren von ehemaligen BewohnerInnen aus La Pastora gegründet, um den hier lebenden Kindern ein Bewusstsein für ihre Rechte zu vermitteln und ihnen somit eine Alternative zu ihrem gewohnten Leben im Barrio aufzuzeigen. Ein Leben, das oft von Gewalt und Verwahrlosung geprägt ist. Onda Info.
Mi nombre es Patricia Rivera.
Mein Name ist Patricia Rivera und der Name der Organisation ist Barrio Activo. Unser Ziel ist es, den Kindern die Fähigkeit zu vermitteln, sich gut im sozialen und familiären Bereich entwickeln zu können und ihre Lebensrealität selbstkritisch und selbstreflektiert gestalten zu können.
Dass La Pastora am Berghang gebaut wurde, macht die sozialen Unterschiede in diesem eh marginalisierten Stadtteil bereits aus weiter Ferne sichtbar. Laut Patricia bedeutet jede Straßenreihe weiter oben mehr Armut und weniger Bildung der Bewohnerinnen. Vor allem jedoch, dass die Kinder weitgehend auf sich selbst gestellt sind.
Man kann sagen, dass diese Siedlung am weitesten oben am Berg liegt. Und oben unterscheidet sich das Leben sehr von dem hier unten. Ein paar Straßenzüge höher ist die Ernährung ganz anders. Mein Mitarbeiter, der dort oben Capoeira gibt, hat mir erzählt, dass die Kinder oft Flecken im Gesicht haben, unterernährt sind und manchmal sogar keine Schuhe tragen. Und es sind nur ein paar Straßen, die uns trennen.
Die Einhaltung der Kinderrechte ist also, wie so oft, auch hier besonders ein finanzielles Problem. Patricia macht aber ebenso das Fehlen gesellschaftlicher Strukturen und die Abwesenheit der Eltern für die Vernachlässigung der Kinder verantwortlich.
Ahora sí que hay mucho tiempo libre para ellos.
Sie haben viel freie Zeit und da beide Eltern arbeiten, sind sie im Haus sich selbst überlassen. Es ist also egal, ob sie zu Hause sind oder in der Straße oder irgendwo anders. Wir versuchen, diese Kinder aufzufangen und ihnen mehr über ihre Rechte beizubringen.
Eine Organisation, die sich eher auf theoretischer Ebene für die Einhaltung von Kinderrechten einsetzt, ist Red por la Infancia in Mexiko. Sie ist in 14 Bundesstaaten aktiv, besonders für die Einhaltung der Kinderrechtskonvention, die von Mexiko vor 21 Jahren unterzeichnet wurde. Ein typisches Beispiel für den staatlichen und gesellschaftlichen Umgang mit Kinderrechten ist für den Direktor Juan Martín Pérez García die Art, wie diese den Kindern in der Schule vermittelt werden.
Es wird immer noch in einer sehr allgemeinen Art und Weise darüber gesprochen, weil es leider noch keine Möglichkeit gibt, sie direkt einzufordern. Das heißt, Kinder hören in der Grundschule von ihren Rechten, aber sie können sie nicht umsetzen, nicht einmal im Klassenraum.
Dieser zwiespältige Umgang mit den Rechten von Kindern hat seinen Ursprung in der gesellschaftlichen Vorstellung des Familienlebens und des Mythos Kindheit, der in Mexiko noch immer herrscht. Denn auch wenn es mittlerweile in fast allen mexikanischen Staaten Gesetze zum Schutz der Kinder gibt, ist die allgemeine Wahrnehmung noch immer von dem Bild einer idealen Kindheit geprägt, das gleichzeitig Kindern jegliches Mitspracherecht über die eigenen Belange verweigert.
Las personas menores de 18 años de edad representan el 33% de la población.
Der Anteil der Personen unter 18 Jahren repräsentiert 33% der Bevölkerung, mehr oder weniger 37 Millionen Personen. Trotzdem sind sie nicht in diesem Umfang als Bürger und Bürgerinnen angesehen. Leider wird angenommen, dass die Kinder Privatangelegenheit sind, Eigentum der Familien, dass sie keine richtigen Staatsbürger sind. Und vor allem existiert die Idee, dass Kinder nur an Spiele und unschuldige Dinge denken. So wird davon ausgegangen, dass die Teilhabe ein Thema für Erwachsene ist. Das macht es schwer, dass in politischen Programmen Kinder mitwirken können.
Barrio Activo versucht, einen anderen Weg zu gehen. Sie wollen die Kinder dazu ermutigen, Vertrauen zu ihnen aufzubauen, um sie dann über ihre Rechte aufzuklären und ihnen ein Bewusstsein für diese zu vermitteln.
Zuerst versuchen wir, ein Wertebewusstsein zu schaffen, damit ein Vertrauensverhältnis entsteht. Sie erzählen uns dann, wie sie in ihren Elternhäusern ihre Rechte umsetzen. Es ist schwierig, dass ein Kind zu uns kommt und sagt, weißt du was, meine Mutter schlägt mich oder mein Vater tut mir dies oder jenes an oder enthält mir etwas vor. Wir zeigen ihnen, was ihre Rechte sind.
Karen Uchel ist eines der Kinder bei Barrio Activo. Gerade ist sie 9 Jahre alt geworden. Auch sie wohnt in der Siedlung am Berghang und sie findet es wichtig, ihre Rechte zu kennen. Vor allem das Recht auf Bildung, eine Schule besuchen zu können. Auch wenn es die Schule bereits gibt, zu mehr Kinderrechten und vor allem mehr gesellschaftlicher Teilhabe von Kindern und Jugendlichen wird es in La Pastora noch ein weiter Weg sein.
Europa steckt tief in den Schulden, genauso die USA und viele andere Länder. Die Wirtschaftskrise ist in aller Munde und die Gefahr ist groß, dass die Wirtschaftskrise zu einer länger andauernden Depression wird. Das zumindest befürchtet der Wirtschaftshistoriker Karl-Heinz Roth. Zwischen den 30er Jahren und der heutigen Situation gibt es viele Parallelen, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Politik. Die Krise der 30er Jahre führte zum Zweiten Weltkrieg und auch heute nehmen die autoritären Tendenzen zu. Das sehe man zum Beispiel an der Überwachung, sagt der Wirtschaftshistoriker Karl-Heinz Roth gegenüber Radio Rabe aus Bern.
Das ist vergleichbar, leider. Ich denke, es gibt gerade in diesem Punkt einige Übereinstimmungen, die große Bedenken auslösen. In den 1930er Jahren, darüber habe ich in den 1980er Jahren intensiv geforscht, gab es eine massive Ausweitung von Überwachungssystemen, Erfassungssystemen, die damals natürlich gemessen an den heutigen Möglichkeiten wie vorindustriell wirkten. Es wurden also riesige Erfassungskataster, Selektionskataster und so weiter angelegt. Die Hollerith-Maschinen von IBM haben dann dieses System etwas effizienter gemacht, auch schon in der NS-Diktatur. Die heutigen Entwicklungsformen der Überwachung sind bedrohlich. Und besonders bedrohlich halte ich die Wege, mit denen heute die Ansätze zum Open Source, zur Demokratisierung des Internet blockiert werden und ihr Gegenteil einer perfekten Überwachung umgekehrt werden.
Es ist ja heute so, dass sie, wenn sie im Computer arbeiten, überhaupt nicht mehr wissen, wer alles mitliest. Das heißt also, wenn sie einen Computer haben, der ans Internet angeschlossen ist, dann sind sie eigentlich völlig transparent für alle möglichen behördlichen Einrichtungen. Und das ist eine dramatische Entwicklung, die sich natürlich den Demokratisierungsprozessen, die gerade das Internet nutzen, entgegenstellt.
Betrachtet man, wie die Regime an die Macht gekommen sind, so ist zwar Hitler nicht demokratisch gewählt worden, trotzdem hat die NSDAP 1933 die Wahlen gewonnen, wie Karl-Heinz Roth erklärt.
Dann gab es die Wahlen vom März 1933, die natürlich die NSDAP zur stärksten Partei gemacht haben. Aber sie hatte keine absolute Mehrheit, wie beispielsweise jetzt in Ungarn die Fidesz, die über eine Zweidrittelmehrheit verfügt. Die hatten knapp, glaube ich, 40%.
Krise ist immer eine Stresssituation. Die Erfahrung zeigt, dass genau diese Krisenerfahrung bei den Menschen irrationale Entscheide fördern, die autoritären Regimen die Machtergreifung ermöglichen. Dazu der Wirtschaftshistoriker Karl-Heinz Roth.
Es hat natürlich einen Massenkonsens gegeben. Die Mentalitäten der Krisenerfahrung führen mehr zu Verängstigung. Sie führen zu Einschüchterung, sie führen zu Unsicherheit gegenüber einer Entwicklung, die kaum jemand überblicken kann. Und wir als Ökonomen, Wirtschaftshistoriker haben ja selbst schon die größte Mühe, um diese Entwicklung einigermaßen zu kapieren. Und das schlägt leider dann oft in autoritäre Lösungen um. Diese Gefahr ist da und die führt dann zur Hinnahme solcher Überwachungssysteme.
Neben autoritären Tendenzen gibt es aber heute auch starke demokratische und solidarische Kräfte, wie Karl-Heinz Roth am Beispiel Griechenland erklärt.
Aber trotz allem gibt es auch den jugendlichen Aufbruch der ganz jungen Generation. Es gibt Occupy, es gab die Massenbewegung in der arabischen Welt, von der bis zu ihrem Beginn niemand zu träumen wagte. In einer Krisensituation ist es eben so, dass wenn sie vom sozialen Absturz bedroht sind oder der soziale Absturz auf sie zukommt, sie sehr unterschiedliche Möglichkeiten und Optionen haben. Das sieht man in Griechenland. Sie werden psychiatrisiert, sie brauchen Antidepressiva, sie erwarten dann vielleicht eine autoritäre Lösung. Und dann gibt es aber auch die selbstbestimmten Alternativen, die Kooperativen beispielsweise. Ärzte, Medizinerkollektive, die in den griechischen Großstädten inzwischen die Ambulanzen, die sie vor vielleicht 10 Jahren gegründet haben, um die Massenmigration nach Griechenland, die Migrantinnen und Migranten zu unterstützen, die beginnen nun, die verarmende Bevölkerung zu versorgen.
Vielleicht ist es etwas gewagt, die Situation derart zu vergleichen. Denn trotz der Gemeinsamkeiten zwischen 1930 und heute gibt es viele wichtige Unterschiede. Doch Wirtschaft beeinflusst alles. Und eine Wirtschaftskrise damit auch, weshalb gut darauf geachtet werden muss, was sich alles ins Negative verändert, um möglicherweise eingreifen zu können. Radioaktiver Staub, verseuchtes Trinkwasser, Leukämie. Das sind nur einige Folgen des Abbaus vom Uran. Doch Uran wird für Atomkraftwerke gebraucht und so wird es weltweit abgebaut, unter massiven Gefahren für Mensch und Umwelt. Die Nase vorn auf dem Weltmarkt in Sachen Uranabbau hat der französische Nuklearkonzern Areva. Und Areva ist Hauptsponsor vom 1. FC Nürnberg und auch dem Erlanger Poetenfest. Dagegen wird die Kritik in den letzten Monaten immer lauter. Mehr zu den Risiken des Nuklearbrennstoffs und Initiativen dagegen nun von Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg.
Literaturförderung mit Geld der Atomindustrie ist nicht tragbar, sagt die Initiative Poesie ohne Uranstaub und sammelt seit gut einem halben Jahr selbst Geld, damit die Stadt Erlangen den unliebsamen Sponsor auslädt. Stefan Kolb, Sprecher der Initiative und selbst aktiv bei den internationalen Ärztinnen gegen den Atomkrieg, Ärzte in sozialer Verantwortung, kurz IPPNW, zu den Folgen des Uranabbaus, der Grundlage für Atomkraftwerke.
Wir sagen ja, die angeblich so saubere Atomtechnik Technologie fängt eben alles andere als sauber an. Am Anfang steht der Uranabbau. Der Uranabbau, der oft auf der Welt, auf den verschiedenen Kontinenten, interessanterweise in Gebieten stattfindet, wo indigene Bevölkerungen leben. Der Uranabbau ist mit massiven Umweltschädigungen verbunden. Er ist auch nachweislich mit Gesundheitsgefährdungen einerseits der direkt Arbeitenden verbunden, aber auch der Bevölkerung. Das ist intensiv nachgewiesen, auch für das Land Niger, wo eben insbesondere Areva seit einigen Jahrzehnten im Uranabbau aktiv ist.
Areva ist Weltmarktführer in Sachen Atomenergie und Uranabbau. Uran wird weltweit gewonnen. Doch der Rohstoffabbau ist per se umweltschädlich und wird meist ohne Rücksicht auf Umwelt und Bevölkerung betrieben. Beispiel Niger. Die Republik Niger ist drittgrößter Produzent von Uran und gleichzeitig eines der ärmsten Länder der Erde. Die lokale Umweltinitiative Ashir in Man klärt vor allem die lokale Bevölkerung über die Gefahren des Uranabbaus auf, denn, so sagt Al-Mustafa Al-Hassan, die Leute haben keine Angst, denn sie wissen nicht, was Radioaktivität ist. Das, was für die Bevölkerung hier wirklich wichtig ist, ist die Armut. Aber auch so sollten sie dieses Problem nicht aus den Augen verlieren. Radioaktivität verschlimmert die Armut, denn es erzeugt Krankheit und Opfer. Für seinen umwelt- und menschenverachtenden Uranabbau erhielt Areva 2008 den Schweizer Negativpreis Public Eye Awards. Weshalb? Dazu der Geschäftsführer der Schweizerischen Energiestiftung, Jörg Buri.
Es ist so, dass die keine Schutzmaßnahmen aufgezwungen erhalten. Es gibt heute zwar teilweise Dosimeter, die verteilt werden, aber oft oder die Mehrheit der Männer, die in diesen Minen arbeitet, wissen gar nicht recht, wie gefährlich die Radioaktivität ist, mit der sie täglich zu tun haben. Man muss sich vorstellen, dass die hiesigen Schutzmaßnahmen nie und nimmer vergleichbar sind, als das im Niger betrieben wird.
In den Minen selbst wird mit Chemie und Wasser gearbeitet.
Deshalb kommt es zu großen Grundwasserverseuchungen. Es ist so, dass die Trinkwasserstellen in der Umgebung dieser Minen massiv mit radioaktiven Stoffen verseucht sind. Die Leute trinken dieses Wasser tagtäglich. Die Folgen für die Gesundheit der Bevölkerung sind enorm. Es sterben ältere Menschen an komischen Symptomen. Es gibt viel mehr Missgeburten innerhalb der Tier- und auch der Menschheit. Das Schlimmste daran ist eigentlich das, dass die Areva ein eigenes Spital führt in der Nähe dieser Uranminen und oft diese Menschen mit der Scheindiagnose AIDS einfach abgespiesen werden.
Tatsächlich aber erkranken in der dortigen Region massiv Menschen an Lungenkrebs und Leukämie. Nicht nur durch verseuchtes Grundwasser. Auch uranhaltige Abraummaterialien der Minen sollen zum Bau von Straßen verwendet worden sein. Vertreter der örtlichen Umweltinitiative Ashir in Man werfen Areva vor, dass über die Jahre verstrahlter Bauschrott und andere radioaktiv belastete Metallteile an die Arbeiter abgegeben wurden. Und die hätten sie zum Teil zur Bewässerung verwendet oder Töpfe und andere Küchenutensilien daraus angefertigt. Niemand habe über die Gefährlichkeit radioaktiv kontaminierter Materialien aufgeklärt. Rund 70% der bekannten weltweiten Uranvorräte finden sich auf indigenem Land. Im Niger wird Uran vielfach dort abgebaut, wo die nomadisierenden Tuareg leben. Eva Schassmann von der Gesellschaft für bedrohte Völker.
Die Problematik ist, dass durch den Uranabbau einerseits der Lebensraum der Tuareg sehr stark eingeschränkt wird. Also durch die Konzessionen, durch die Minen wird ihnen quasi das Land weggenommen oder der Zugang zu gewissen Bereichen weggenommen, die sie traditionell für ihre nomadisierende Lebensweise brauchen. Zweitens kommt hinzu, dass auch wenn man Uran abbaut, dann entsteht schon sehr viel radioaktive Strahlung dabei. Und diese radioaktive Strahlung, die verseucht dort die ganze Region. Greenpeace und andere internationale Organisationen haben dort Messungen durchgeführt, dass in den Orten, in denen die Leute wohnen und wo auch die Tuareg leben, die radioaktive Strahlung um ein Mehrfaches höher ist, als dies internationale Grenzwerte zulassen.
Aber nicht nur das Trinkwasser wird radioaktiv verseucht, sondern auch der Wasserverbrauch in den Minen zerstört die Umwelt, sagt Eva Schassmann.
Drittens ist auch ein sehr großes Problem, dass der Uranabbau sehr viel Wasser verbraucht. Und die Minen sind ja mitten in der Sahara, also eine sehr trockene Gegend. Und jetzt werden durch den Uranabbau eigentlich die Grundwasserreserven aufgebraucht. Und diese sind nicht erneuerbar und das fördert dann natürlich auch die Ausbreitung der Wüste, die Desertifikation in der Gegend.
Die Tuareg und andere Bevölkerungsgruppen werden durch den Uranabbau zunehmend verdrängt, wehren sich aber auch. Bewaffnete Aufstände im Norden des Niger waren die Folge, ausgelöst durch die Vergabe von Uranschürfrechten an Konzerne wie Areva in Gebieten, die die Tuareg als ihr Land beanspruchen. Auch für seine Uranabbaupolitik etwa im Kongo wird Areva massiv kritisiert. Laut einem Geheimvertrag von 2010 sichert die kongolesische Regierung Areva die alleinigen Abbaurechte am kongolesischen Uran zu.
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZIP FM. Die Moderation hatte heute Radio Dreieckland aus Freiburg. Morgen gibt's wieder ZIP FM, zu hören in deinem Lieblingsradio oder via Internet. Einen schönen Tag noch und bis bald.